Vielen Dank für die Einladung überhaupt und für die liebevolle Einführung. Was ist Liebe? Der Akzent liegt auf eigentlich. Was ist sie eigentlich? Wir haben in dem großartigen Vortrag gestern ja gehört, vor allen Dingen, was mich besonders beeindruckt hat, von A bis F die Formen, wie wir lieblos lieben. Nicht? Das wurde da ja in der ganzen Breite dargestellt, unerbittlich. Dorthin. Und ich hoffe auch auf Ihr Wohlwollen jetzt mir gegenüber, weil es da auch einigermaßen also entschieden zugeht, auch mit Anfragen an Erich Fromm selber nochmal und seine Sicht der Dinge. Das muss man noch einmal sehen. Also die Frage ist die, wo gehört sie hin? Was ist überhaupt Liebe? Die Griechen und von dort her die Lateiner und von Thomas bis Pieper, könnte man so sagen, wird davon gesprochen, dass die Liebe zunächst einmal Eros ist. Lateinisch Appetitus, Streben. Also nicht wollen, sondern Streben. Eine Naturveranlagung dazu, und zwar auf der Suche nach dem Guten. Warum ist das die Grundbestimmung bei den Griechen? Man kann das ganz einfach begründen, weil die nichts von Schöpfung gewusst haben. Wenn der Anfang der ist, dass wir einfach so in der Welt sind, wie wir sind, begrenzt und beschränkt, daher das Problem mit der Annahme unserer selbst und unserer Grenzen, dass man das akzeptiert und nicht akzeptiert, dann steckt im Menschen eben drin diese Sehnsucht nach dem Meer, nach der Grenzüberschreitung, nach der Ausweitung. Und bis hin in die philosophische Gotteslehre wird dann eben gesagt, der Mensch ist unterwegs zum Unendlichen und Unbedingten. Das war der Ansatz auch bei Karl Rahner. Er sagt, er fängt mit der Frage an. Wir haben gewisse Dinge, erkennen wir und sehen wir, aber wir suchen eigentlich ein Ganzes. Und so war das dann auch in der Position dieser Begründung. Der Mensch ist ein Finitum capax infiniti. Wichtiges Wort aus der Diskussion der Reformationszeit. Ein begrenztes Wesen, das auf der Unbegrenztheit unterwegs ist. Wenn man das so entwirft, was ist dann dazu zu sagen? Es gibt scharfe Positionen, die diesem Eros entgegengestellt haben, die Agape, und sagen eben, das eine sei Selbstsucht, der Eros. Man sucht eigentlich sich und sein Wohl und sein Ziel. Und das Gegenteil wäre also das Gönnen, die Gnade, die Agape in dieser Schärfe. Pieper hat sehr scharf gegen diese Vorwürfe immer geredet und hat gesagt, nein, auch bei Thomas von Aquin ist es so, dass er sagt, die Mitte und der Kern der Liebe ist die Selbstliebe. Von Aristoteles kommt das her. Und so steht es hier dann auch in der Bibel, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Also sind die Leute alle immer im Beziehungsknatsch mit sich selbst und auf dem Totenbett fällt einem ein, jetzt sollten eigentlich die anderen dran kommen, aber leider ist die Zeit rum. Und da muss man also gucken, wie das vielleicht trotzdem geht. Vielleicht müsste es nämlich anders aussehen. Ich möchte den Zugang von dort her machen, in Anknüpfung eben auch nochmal an gestern Abend. Das klingt so nach einem Umweg, ist es aber nicht. Nämlich, wie ist das mit dem Bösen? Ist das nur Angst oder Verfehlung? Wo kommt das her? Also ich bin gegen die Hauptstrom unserer christlichen Tradition zu sagen, dass am Anfang der Stolz stand. Also für den Menschen, so ein Format haben wir gar nicht. Das mag für die Engel so sein, aber nicht für uns, sondern dass es hier eher die Angst ist, die Sorge zu kurz zu kommen, dass einem was fehlt und von dort her dieses Misstrauen Gott gegenüber. Wer von uns hat noch nicht schon mal irgendwann vorm Spiegel gestanden und gesagt, eigentlich hätte ich was Besseres verdient als ausgerechnet mich? Also, und deswegen dieser Grundgedanke bei Guardini, Annahme seiner selbst. Und deswegen sind auch die Rabbinen anderer Meinung und sagen, das heißt nicht Liebe den anderen wie dich, denn mit uns haben wir Probleme und dann lieben wir den Nächsten wie uns, das ist nicht so die richtige Lösung, sondern besser ist, dass man also sagt, wie das die Rabbinen sagen, kümmere dich um den Nächsten, denn er ist wie du. Das ist im Hebräischen, dieses Kamocha ist ganz offen. Das kann also heißen, wie dich, wie du, das ist beliebig. Und einige sagen ausdrücklich, wir wollen das andere sagen, damit wir nicht die Schwierigkeit, die wir mit uns haben, dann an den anderen delegieren. Und das hatten wir ja in diesen Formen A bis F. Nicht? Gestern, wo wir das ja unmittelbar miterlebt haben. Wenn man in den Eros drin steht, wie kommt es denn dann eigentlich zu einer falschen Liebe? Was heißt denn dann eigentlich dann Schuld und Fehler? Man kann bei Bernhard Welte lesen, dass das Böse darin besteht, das Endliche unendlich wichtig zu halten. Ich widerspreche Bernhard Welte in dem Punkt. Denn dass der Mensch in seiner Begrenztheit unendlich ernst genommen wird, das ist gerade das, was Gott tut. Er nimmt jeden von uns viel ernster, als wir uns selbst nehmen. Das muss man also nochmal mitsehen. Wir sind bei seinem Namen gerufen und sein Name steht aus unserem Namen und unser Name steht in seiner Hand. Das ist also ganz anders hier da. Und von dort her, wenn ich jetzt aber denke, ich bin am Streben und habe jetzt ein falsches Ziel, habe ich mich dann nicht bloß geirrt? Ist das überhaupt noch Schuld? Und deswegen war das einer der Themen von Karl Rahner, dass er sagt, wir nehmen eigentlich das Böse und die Schuld nicht wirklich ernst. Und zwar allgemein menschlich schon in dem simplen Punkt, wenn uns jemand verzeiht, dann denken wir schon, aha, dann war es wohl nicht so schlimm. Und so denken eben die Christen, weil Christus uns erlöst hat, denken wir, war es wohl auch nicht so schlimm. Oder glaubt jemand wirklich ganz im Ernst in seinem Herzen hier, ich will es hier von jemand hören, dass Jesus für ihn gestorben ist, statt bloß für Hitler oder Judas? Kann man sich mal fragen. Wo schon, vom Zwischenmenschlichen angefangen, man aus der Vergebung dann schon hinausgeht und sagt, dann war es offenbar nicht so schlimm. Das nennt Rahner als Hauptgrund für die Verharmlosung der Schuld und des Bösen in unserer christlichen Tradition. Dass das diese Form dort annimmt, in dieser Rücknahme, die dort besteht. Hier nochmal eine Anmerkung auch zu dem Text des Papstes von gestern, dass nämlich in der deutschen Übersetzung spricht er die drei Wörter an, die man in menschlichen Beziehungen immer verwirklichen soll. Das erste heißt darf ich oder bitte, das zweite heißt danke und das dritte Wort heißt Entschuldigung. So steht es im Deutschen. Und das ist natürlich falsch. Denn eine Entschuldigung schreibt die Mutter, wenn das Kind die Grippe hatte. Wenn das Kind die Schule schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Also wir in unserer Umgangssprache treten den anderen vor Schienbein, sagen Pardon und lassen offen, ob mit Absicht oder nicht. Entschuldigen und vergeben bzw. verzeihen sind keine Synonyme, sondern das gerade Gegenteil. Jemanden entschuldigen heißt sagen, du warst es nicht. Und sich entschuldigen heißt zu sagen, ich war es nicht. Musste unser Urvater Adam, anstatt zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, legt er los und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Nichts mehr vom lieben Evchen, ne? Alles weg. Und obendrein ist auch noch Gott schuld. Das heißt, er entschuldigt sich unter Beschuldigung anderer. Und so macht man das immer, wenn man sich entschuldigt. Während das Wort, ich bitte um Verzeihung, bitte um Vergebung, heißt, ich war es, nicht ich war es nicht. Es ist gerade Gegenteil, wenn wir das in der Umgangssprache vermischen. Aber ich fürchte, dass das in der Übersetzung, die da jetzt dieser Tage rauskommt, auch nochmal so falsch steht, wie ich schon gelesen habe. Entschuldigung statt Vergebung oder Verzeihung, was das einzig richtige Wort wäre an der Stelle. Also, dass man sehen muss, wo wird das ernst genommen? Kann das überhaupt ernst genommen werden, auf dieser Ebene, dass ich sage, Liebe ist eigentlich ein Streben, ein Verlangen und sei es hinterher zum Guten schlechthin, sodass das andere eigentlich nur Irrtümer sein könnte, dass wir was wirklich gegen die Liebe haben, kommt dann nicht raus, sondern man hat sich bloß geirrt. Und dann braucht man sich also auch dann nicht um Verzeihung, braucht man nicht um Verzeihung bitten, sondern muss sich nur entschuldigen. Was kann ich denn dafür, dass ich mich irre? Die Frage ist, irre ich mich oder will ich mich irren? Kann ich nicht lieben oder will ich nicht? Das war gestern die Frage. Und wir sollten doch zulassen, dass wir nicht wollen, statt dass wir nicht können. Das wäre die Frage. Von dort her, wie ist das jetzt mit der Liebe? Und da hat Robert Spähmann damals in seinem Fenelon-Buch eine kleine Abhandlung von Jean-Paul ausgetragen, im Anhang zu seinem Quintus Fixlein, wo er einen Text schreibt, der war ihm sehr wichtig, hat er seinen geistlichen Begleiter, seinem Pfarrer geschickt und nochmal geschickt, man kann die ganze Korrespondenz lesen, wo er vertritt, es gibt keine selbstische Liebe. Und das erzählt er dann wieder so auf so typisch Jean-Paulsche Weise. Also er ist ein junger Mann, nett und egoistisch, wie eben junge Männer sind. Ja, junge Frauen auch. Ne? Dann, und ältere auch. natürlich. Also, und der kriegt auf einmal von einem Onkel, den er nicht so näher kennt, wird er zum Universalerben eingesetzt. Und dass ein lieber, netter junger Mann ist, ist er dankbar. Natürlich ist er dankbar und er wäre nicht dankbar, wenn er das Geld nicht gekriegt hätte. Also hängt die Liebe schon an dem Geld. Aber, sagt jetzt der Jean-Paul, wenn der junge Mann das Geld im Kopf einer Statue gefunden hätte, wäre er der Statue nicht dankbar und würde die Statue überhaupt nicht lieben, während vielleicht so ein Statuenliebhaber so viel zahlen würde, um diese Statue da zu kriegen, das wäre ihm vollkommen wurscht. Und wenn er das Geld im Schrank gefunden hätte, erst recht. Also, er dankt dem Onkel, schreibt er, nicht für dessen metallischen Wert, sondern er dankt dem Onkel, weil er ihm etwas geschenkt hat. Er bedankt sich für ein Wohlwollen. Er antwortet auf Liebe. Und damit kommt Jean-Paul zu der Definition und sagt, Liebe ist immer Antwort auf Liebe. Und deswegen kann es keine Selbstliebe geben, denn um sich zu lieben, müsste man ja erstmal schon wissen, dass man von sich geliebt wird. Und so hinreißend finden wir uns ja auch nicht, nicht? Das müssen wir noch reden gleich, wenn ich von der Selbstliebe rede, nämlich, wie definieren wir denn Liebe? Die knappste Form ist sicher, die finde ich von der Hannah Arendt, die sagt, lieben heißt sagen, volo ut sis. Ich will, dass du seist. Das hat sie in ihrer Doktorarbeit über die Liebe bei Augustinus, die Arbeit hat sie bei Jaspers geschrieben, so formuliert und noch in ihrem letzten unvollendeten Buch, was erst nach ihrem Tod dann unvollendet erschienen ist, über den Willen, zitiert sie es noch einmal, lieben heißt sagen, volo ut sis. Pieper hat gesagt, Gutheißung. Und da kann man noch mal fragen, wo das jeweils herkommt, aber das wäre die Bestimmung. Und jetzt sagt er, also sich selbst kann man in dem Sinn nicht lieben, weil man ja wüsste, man müsste schon geliebt werden. Und dann bringt er das Bild, kein Auge kann sich selbst sehen. Natürlich können Sie in den Spiegel gucken und dann sehen Sie Ihren Augapfel, aber das Auge im Spiegel hat kein Blickfeld. Das ist kein Auge, sondern das Bild von einem Auge. Also der entscheidende Punkt ist, dass Liebe transient ist. Liebe geht immer auf etwas hin, auf etwas anderes hin. Deswegen bin ich froh, dass ich an die Trinität glauben kann. Denn sonst könnte man sagen, ja, Gott ist ein Gott, aber in dem Fall ist die Selbstliebe da anständig, weil er höchst liebenswürdig ist. Das finde ich trotzdem nicht so gut. Sondern ich finde es toll, dass ich glauben kann an einen Gott, wo der Vater den Sohn und den Geist liebt und der Geist den Sohn und den Vater und der Sohn den Vater und den Geist, dass jeweils immer ein anderer geliebt wird und nicht man selbst. Man muss sich selbst mögen, aber sich lieben finde ich nicht so gut. Wie begründe ich das? Sie merken, ich sage ja manche merkwürdige Dinge, aber ich versuche sie immer zu begründen. Die Begründung ist hier die, dass man bei so wichtigen Dingen immer von der Höchstform ausgehen soll, um sie zu definieren. Und da sehe ich zwei Höchstformen, um die Liebe zu denken, eine ästhetische und eine ethische. Die ästhetische heißt, ich bin ganz entzückt und hingerissen, ich bin ganz weg. Und wenn jemand von sich selbst ganz weg ist, finde ich das ein bisschen merkwürdig, auch wenn es ein hübsches Mädchen ist. Kennt also jemand, der hat ganze inzwischen hat sich gebessert, aber früher war wirklich so die ganze Wohnung voller Spiegel, weil man sich nicht oft genug sehen kann. Also das finde ich etwas merkwürdig. Auf der anderen Seite gibt es eine ethische Definition der Liebe, die heißt für jemand Leben und Sterben. Wobei für sich für den anderen Leben anstrengend ist als das Sterben, weil es länger dauert. Hat die große Teresa so gesagt. Sie sagt, Martyrium ist ganz schön, aber ganzes Leben im Kloster ist anstrengender. Dass man also hingucken muss, wo es hingehört jeweils. Und wenn jetzt einer sagt, ich lebe und sterbe für mich, dann nenne ich das nicht mehr komisch, sondern tragisch. Und darum behaupte ich, ist Selbstliebe was Tragikomisches. wenn ich die volle Definition von Liebe nehme. Sondern Liebe richtet sich immer von weg auf jemanden hin, für jemanden, strebend oder wohlwollend. Das ist ja die Frage, auf die es hier ankommt. Und das ist das, was Jean-Paul also so stark macht, dass er sagt, die Liebe ist von dort her eben unterwegs zu, und das gehört hin. Und dieser Text mit dem Liebe wie dich selbst muss man eben so lesen, wie ich es versucht habe zu zeichnen. Man muss sich mögen. Simone Weil hat gesagt, demütig als ein Stück der Schöpfung, dass das hineinkommt. Weil, warum? Weil man nämlich dankbar sein soll dafür, dass man da ist. An sich ist das eine ganz einfache Sache. Wer sich selbst nicht hergestellt hat, das hat zwar der Karl Marx gemeint, aber auch er hat sich nicht selbst hergestellt. Wenn ich mich selbst nicht hergestellt habe, sondern mich verdanke, und wenn ich das Verdanke realisiere, das heißt, wenn ich das erstmal mir klar mache und es dann vollziehe, dann bin ich dankbar. Und deswegen kann man den moralischen Wert eines Menschen nach seinem Sinn für Dankbarkeit beurteilen. Jeder von uns hat ja zwei Werte. Erstmal einen Gebrauchswert. Das geht schon los mit den Materialien, wo dann die Rollkommandos kommen, die dafür den Hirntod als tot sind und dann uns da nochmal als Materiallager ausbeuten, vernünftigerweise. Dann haben wir eben den Nutzwert, was wir gelernt haben, was wir können, nach welchem BAT man bezahlt wird und je nachdem, was dann dort auftaucht. Und dann haben wir an einer zweiten Stelle das, was Thomas nennt, der Wert als Mensch. Wer moralisch gut ist, der ist dann nicht gut jetzt als in seinem Beruf, als dies oder jenes, sondern der ist gut als Mensch. Und Wert ist ja immer ein Vergleichsbegriff, kommt aus der Ökonomie, deswegen habe ich es gar nicht so mit den Werten. Die Tradition hat auch nicht von Werten geredet. Was man hier sagen muss, hier gibt es immer ein mehr oder weniger an Wert, unterste Stufe Gebrauchswert, höher moralischer Wert. Und jenseits dessen haben wir alle Würde. Manche haben gesagt, das sei ein zu idealistisches Wort, aber ich wüsste es nicht, wodurch zu ersetzen. Das meint Kant und sagt, das ist ein unendlicher Wert, unvergleichlich. Und den können wir auch nicht verlieren, weil wir den nicht aufgrund von Qualitäten haben, sondern den haben wir aufgrund von angesprochen worden sein. Deswegen fand ich das so schmerzlich, dass gerade der erste Glaubensartikel, die Schöpfung in der Neuzeit von den Christen einigermaßen vergessen worden ist, ist durch die Grünen erst wieder eingeführt worden. Also nicht der Schöpfer, aber die Schöpfung. Ne? Dass man das sehen muss, dass das da hineinkommt. Das ist deswegen so wichtig, weil wenn ich Schöpfung ernst nehme, ich sagen muss, sein heißt gewollt sein. Was immer Menschen sagen mögen, keiner und keine von uns ist passiert. Jeder und jede gerufen beim Namen. Sein ist gewollt sein. Und natürlich ohne Ausnahme. Das gilt auch für die Folge einer Vergewaltigung. Oder wollen Sie sagen, dieses Kind hat keine Menschenwürde? Die Mutter hat auch eine Würde, ja. Aber dieses Kind ist von Gott beim Namen gerufen zu einer Ewigkeit. Von Anfang an. Also das muss man also mitsehen, wenn ich wirklich ernst mache, was Schöpfungsdenken heißt. Und Schöpfung heißt, es sind ja drei Punkte. Erstmal, ich bin da nicht immer ungeschaffen, immer schon da, sondern aus nichts geschaffen heißt das. Das heißt, weder liegt das Material darum, wie die Griechen dachten, noch fließen wir aus dem Wesen Gottes aus, sondern wir waren vorher überhaupt nicht und sind dann. Zweitens sind wir ganz und gar geschaffen. Fachausdruck ist das Creatio entis qua entis, als Seiendes. Es gibt keinen Punkt an uns, der nicht geschaffen ist. Vielen Leuten passt das nicht. Die wollen doch sagen, nein, nein, ich habe doch einen ungeschaffenen Kern, den gibt es nicht. Schon hier hat Luther recht, wenn er sagt, was meine Würde ausmacht, kommt ab extra von außen. Gewollt sein, geliebt sein, ist keine Eigenschaft, sondern ein Prädikat. Ab extra. Und das macht unseren Rang aus. Also nicht eine Eigenschaft, sondern ein Prädikat. Und da hat Luther völlig recht, wenn er sagt, im Streit mit den katholischen Theologen über die Gnade, dass er sagt, die Gnade ist nicht wie die grüne Farbe auf dem Brett, sondern die Gnade ist wie Anerkennung, geliebt werden, bejaht werden, gewollt werden. Das heißt, etwas, was von außen auf mich zukommt und mir meinen Rang gibt. Das ist das, was dort hineingehört. Das ist gegeben an dieser Stelle. Und von dort her ist das in Dankbarkeit entgegenzunehmen und zu beantworten. Und natürlich ist eine Gabe immer auch eine Aufgabe. Und so ist jeder und jede von uns erstmal sich selbst eine Aufgabe, aber nicht im Sinne der Seelenkosmetik, sondern um einem Ruf zu folgen, das an dieser Stelle hingehört. Also das müsste man sehen, dass der Mensch ist einerseits ein bedürftiges Wesen, aber vor allem sind wir geschaffen als Ruf und Begabung zum Mitsein. Darauf läuft es eigentlich hinaus. Ruf und Begabung zum Mitsein. Das müsste geklärt werden. Und hier ist es jetzt so, dass Sie in einer großen Tradition eben lesen können, Gott gönnt, Gott liebt, Gott schenkt, Agape, aber der Mensch kann darauf nur mit Eros antworten, auch als Christ. Bei Clive Davis Lewis kann man dann zum Beispiel lesen, der sagt, das kann sich doch nicht ein Geschöpf dahinstellen vor Gott und sagen, ich liebe dich selbstlos. Und sowas kann man dann auch bei Pieper lesen, das kann nicht sein. Das, was hier dem Menschen zusteht, ist auch christlich gesehen nur der Eros. Weil er nicht Gott ist, sondern auf dem Weg dorthin. Wenn man das so formuliert, mit diesem Stolz und der Selbstmut, ja, ich bin selbstlos, dann kann ich das natürlich nachvollziehen. Die Frage ist, ob das die richtige Perspektive ist. Wie wäre es denn mit folgender Perspektive? Also Gott gönnt uns alles Mögliche und er gönnt uns auch den Eros. Aber, sagt er, das Gönnen, das behalte ich für mich. Ich fände das nicht so toll und göttlich. Und deswegen sieht es auch Dunscotus anders als Thomas. Warum hat Gott geschaffen? Fortsetzung, warum ist er Mensch geworden? Mensch geworden ist er, sagen uns die Leute, und Thomas ganz ausdrücklich, um da einen Sündenfall am Anfang zu reparieren. Woraus die Folge kommt, dass wir alle, Adam und Eva, dankbar sein müssen, dass sie sich daneben benommen haben, sonst hätten wir keine Inkarnation gehabt. Wollen Sie das im Ernst glauben? Wollen Sie das im Ernst glauben? Dass wir Adam und Eva dankbar sein müssen für ihren Ungehorsam, damit Gott Mensch wird? Oder muss man nicht so sagen wie Scotus, dass überhaupt die Menschwerdung statt, wegen der Menschwerdung die Schöpfung stattfindet? Was Gott am Anfang wollte, war Hochzeit. Deswegen fängt ja auch das Johannesevangelium mit der Hochzeit an. Und ein voller Hochzeitsritus wird nach dem, was ich gelesen habe bei den Kulturwissenschaftlern, in der Regel nur einmal vollzogen, auch wo Polygamie herrscht. Und im vollen Vollzug der Hochzeit geschieht das so, dass in der Regel der Mann der Himmel ist und die Frau die Erde, anders ist zum Beispiel in Ägypten. Und auch in einer oder anderen Kultur. Aber weit herrschend ist es eigentlich so, männlich-weiblich auf Himmel und Erde verteilt. Und diese Hochzeit von Himmel und Erde, die findet statt in der Inkarnation. So denkt das die Ostkirche. Im Westen haben wir es mit dem Kreuz. Die Katholen immer noch mit Ostern noch dazu. Und für die Protestanten ist das höchste der Karfreitag. Die sind einfach nochmal strammer. Die Katholen sind so halb heidnisch, deswegen ist es ein bisschen gemischter. Aber an sich ist es das Kreuz hier, nicht an der Stelle. Während für die Ostkirche ist es die Geburt, oder genauer gesagt nicht die Geburt, denn natürlich hat Jesus nicht begonnen am 25. Dezember, sondern am 25. März. Ja klar. Auch wenn das viele nicht glauben, auch unter Christen behaupten, wir fangen erst an mit der Geburt, was einfach nicht stimmt. Also, es geht um die Hochzeit von Himmel und Erde. Und was nicht angenommen ist, ist nicht erlöst. Das ist Ostkirche. Das von dort her zu entwerfen und zu denken. Also, es geht um das Miteinandersein. Und warum ist er dann Mensch geworden? Erstmal, warum hat er überhaupt geschaffen? Ich habe schon Predigten gehört. Er hat deswegen geschaffen, weil er jemanden brauchte, den er liebt. Das waren Leute, die hatten bei der Trinitätslehre nicht aufgepasst, weil die so wie höhere Mathematik klingt. Nicht? Denn wenn Gott nur eine Person wäre, das muss man den Muslimen und den Juden sagen, wenn sie sich aufregen über unsere Trinität, wie stellt ihr euch denn einen einpersonalen Gott vor? Was sind denn die Grundvollzüge von Personen? Interpersonale. Wenn wir Subjekt sind, kann man mit anderen Objekten umgehen. Aber wenn man eine Person ist, ist man interpersonal. Person heißt Anerkennung einer anderen Person, Bejahung einer anderen Person, ein Urteil über mich, einem anderen abgeben über mich oder so. Das gehört hin, also zur Person gehört Interpersonalität. Und deswegen hat Spähmann in aller Schärfe gesagt, wenn man von einem einpersonalen Gott ausgeht, muss man dazu sagen, dass er schaffen muss, damit er ein Du hat. Weil eine Person allein kann es überhaupt nicht geben. Das wäre der Punkt, der dorthin gehört. Und dann wäre die Frage, und wenn aber Gott schaffen muss, was sagt das über die Größe Gottes? Und was sagt das über unsere Würde, wenn wir einem Bedürfnis abgezwungen wären? Also, wieder zurück. Gottes sagt, Gott schafft, weil er Mitliebende will. Nicht, weil er jemand zum Lieben will. Er schafft, weil er Mitliebende will. Wir sind da, um mit ihm uns um die Welt, um das Gegenüber, um den Nächsten und den Allernächsten und die Allernächste zu kümmern. Das ist der Grundgedanke. Wir sind da zum Mitsein. Mit ist das christliche Wort. In Gott, im Verhältnis zwischen Gott und Mensch und auf all den Ebenen, da kann man noch eine Menge dazu reden. Und vor diesem Hintergrund, nochmals, Kotus sagt, wer wirklich freigebig ist, der gibt auch freigebig. Also wenn Gott uns gönnen will zu leben, dann gönnt er uns auch, dass wir gönnen können. Natürlich können wir gönnen. Klassische Definition der Philosophen können Sie bei Leibniz lesen, auch bei anderen. Was ist das deutlichste Zeichen von Liebe? Nicht das Mitleid oder Erbarmen. Das deutlichste Zeichen von Liebe ist Mitfreude. Denn mit dem Mitleid, da passt ein spanisches Sprichwort, das heißt, viele gehen in das Totenhaus und jeder weint über sein eigenes Leid. Das kann also nicht gemeint sein. Sondern die eigentliche Liebe zeigt sich in der Mitfreude. Und dann am deutlichsten, wenn man selber die Freude nicht teilt. Man selber fällt durch, aber der Freund hat das Examen bestanden. Und wenn man ein wirklicher Freund ist, freut man sich da mit ihm und dafür, dass das hingehört. Also, deutlichste Zeichen, Mitfreude. Deswegen ist das Schlimmste gegen die Liebe, das ist auch die erste Antithese, die Thomas macht in der theologischen Summe nach der Liebe, der Neid. Der Neid ist der Kummer über die Freude eines anderen. Während Liebe die Freude über das Glück eines anderen ist. Nicht? Da haben Sie es ganz deutlich. Und in diesem Sinn heißt, wir sind da, um mit zu sein. Und das gilt sogar noch einmal in einer besonderen Weise für Gott und unser Gottesverhältnis selber. Das merken wir nur im Deutschen nicht mehr so. Aber gucken Sie sich mal die anderen Sprachen an. Nehmen wir mal Lateinisch, nicht? Dann sagt der Priester, Benedicat vos Deus a Sion. Es segne euch der Herr vom Sion her. Und dann antworten wir, Benedicamus Domino. Dasselbe Wort, Benedicamus. Dasselbe haben Sie im Griechischen mit Eulogein und im Hebräischen auch noch einmal, Baruch Hashem. Gott segnet uns und wir segnen ihn. In unserem alten Deutsch hatten wir das. Gott erweist uns seine Huld und wir huldigen ihn. Da war noch das alte Wort da, ist leider weg. Sodass also dieser Gedanke, dass nicht bloß Gott also uns gnädig ist, sondern auch wir Gott gnädig sind, indem wir ihm nämlich gönnen, Gott zu sein. Und das ist eines der tollsten Gebete, die ich kenne. Es wird behauptet im Mittelalter immer wieder, Augustinus habe das gebetet, obwohl wir es für Augustinus noch nicht gefunden haben bis jetzt. Der soll gebetet haben, lieber Gott, ich liebe dich so, dass wenn ich Gott wäre und du Augustinus, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Na, ist es das nicht? Genau der Schritt. dass das also nochmal hineingehören würde. Das heißt, er gönnt uns sogar, dass wir ihm gönnen können. Aber nicht von wegen gleicher Augenhöhe oder so ein Gerede heute immer rum, sondern natürlich von ihm geschenkt. Aber dass wir von ihm das Geschenk bekommen, dass wir ihm gönnen können, Gott zu sein. Und das nennt man dann Anbetung und Liturgie. Wenn ich das aufnehme und anführe. Also aus diesem Zusammengehören, glaube ich, wird dann eben deutlich, was Liebe, also eigentlich ist Liebe, heißt dann tatsächlich, ich bin dir gut. So hat das ja Saint-Exupéry, er war noch in New York und wartete noch wieder nach Europa zu kommen, er wollte ja hier unbedingt dann hier da mitkämpfen. Und dann hat er an seinen jüdischen Freund Leon Werth, dem er den kleinen Prinzen gewidmet hat, und er saß ja unter deutscher Besatzung in Frankreich, dem konnte er nicht schreiben, dann hat er einen offenen Brief geschrieben, Lettre en otage, im Deutschen hat es geheißen Bekenntnis einer Freundschaft. Und in diesem Text schreibt er gegen Ende, ich muss dir helfen dürfen zu leben. J'ai besoin t'aider à vivre. Ich muss dir helfen dürfen zu lieben. Das ist in meinen Augen die kürzeste Definition von Menschenfreundlichkeit und Menschlichkeit und Freundschaft. Ich muss dir helfen dürfen, natürlich muss man fragen, darf ich, bitte? Und diese Dimension, ich darf dir helfen zu leben, dass wir dazu da sind, wirklich der Mensch dem Menschen zur Hilfe in dieser Weise des Lebens und dass das dann tatsächlich Liebe wäre, dieses Gönnen und dieser Vollzug, ich will dir helfen, mehr du selbst zu werden, in welchen Formen auch immer. Das würde dann von dort her heißen, was Liebe eigentlich ist. Damit mache ich den Eros nicht schlecht. Ich sage, Eros ist Liebe und nicht Selbstsucht. Aber Liebe ist nicht eigentlich Eros, sondern Liebe ist eigentlich die Bejahung, das Gönnen, die Gunst, die Gnade. Haben wir wieder das Wort? Wir sind tatsächlich angewiesen bei anderen Menschen auf die Gnade des anderen Menschen. Dass es darauf ankommt und dann wird die ganze Demut Gottes deutlich, wenn er zu uns immer wieder sagt, als allererstes, wir sollen ihn lieben. Wir sind doch so, wenn du mich nicht freiwillig liebst, dann rutscht mir ein Buckel runter. Nicht? Gott ist so demütig, dass er das als erstes Gebot formuliert. Dass er das tut. Ja, da höre ich für mich erstmal auf, wir können genug diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.